Wir sind Schuhkurier. Aktuell, relevant, meinungsstark. Heute mit Christopher Masternisch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schuhkurier-Podcasts auf ein Wort. Ich habe einen Gast bei mir, der dafür bekannt ist, überall unterwegs zu sein, und jeder, der mal mit ihm geredet hat, spürt, wie leidenschaftlich er für seine Themen ist. Heute rede ich mit Martin Wuttke von der Trend Research Agentur Next Guru Now. Martin, fühlst du dich bei dieser Vorstellung gut getroffen?
Erstmal ganz herzlichen Dank für die nette Einladung, lieber Christopher und liebe Schuhkurier-Team. Ich freue mich, heute hier zu sein und mit euch ein bisschen zu plaudern, zu sprechen. Und die Beschreibung war ganz gut. Uns ist es immer relativ wichtig, meiner Partnerin Uta Richards, Wuttke und mir, dass wir nicht nur Research- und Trendagentur, sondern wir sind auch eine Designagentur. Also im Gegensatz zu vielen Trendexperten, die ich kenne, kommen wir aus dem Produkt. Also wir wissen, was es bedeutet, eine Kollektion zu basteln, die international marktfähig zu machen, die in Paris vorzustellen. Und wir wissen auch, was es bedeutet, im Auto zu sitzen von Berlin nach Paris und, wenn man nach 3 Tagen nicht genug Ordern hat, nach Hause zu fahren und zu wissen, oh verdammt, das ist jetzt aber richtig blöd gelaufen. Zum Glück ist das nie passiert. Wir hatten gute Ordern, aber wir wissen, was es bedeutet, im Produkt tätig zu sein.
Das heißt, hast du auch das Gefühl, dass du dadurch ein bisschen konkreter die Trends vorhersagen kannst, dass du jetzt nicht, sage ich mal, dir irgendwas ausdenkst, sondern dass du weißt, okay, das muss doch verkäuflich sein, dass du da ein besseres Gefühl dafür hast?
Das ist, mit der Verkäuflichkeit ist immer so eine Sache. Wir beschäftigen uns ja meistens mit Forecast-Themen. Also wir schauen, was war, wir schauen, was ist und versuchen daraus eine Analyse zu erstellen, was kommen wird. Und das ist dann immer so eine Sache, weil der eine macht Kinderschuhe, der nächste macht Damenschuhe, der nächste macht Herrentaschen, der nächste ist progressiv unterwegs, der nächste ist sehr basic getrieben. Wir versuchen einfach Signale aufzuzeigen und jede Firma und jeder Produktmanager kennt sein eigenes Produkt in- und auswendig. Und es geht darum, dass die Firmen unserer Meinung nach diese Signale natürlich auf ihre Segmente runterbrechen müssen und adaptieren müssen. Darum geht's. Also wir sagen ja, außer wir machen konkrete Designprojekte. Da ist es so, da sagen wir natürlich, das sollte es sein für diese und jede Firma.
Wann hat das denn bei dir angefangen, dass du dich für diese Themen so interessiert hast? War das schon was, was du als Kind irgendwie, dass du dich ja für Mode und für Farben interessiert hattest? Oder wo kam das bei dir her?
Ja, das ist jetzt richtig so ein schönes Klischee. Es ist wirklich ein Klischee. Ich habe mit 7 oder 8 Jahren angefangen oder 9, ich glaube 9. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Du kennst das sicherlich nicht mehr. Big Jim, das war die männliche Form der Barbie. Also mit so Muskeln und die hatten teilweise auch Tattoos und Narben. So richtig schön männlich und da fühlte man sich als Kind total, wow, so will ich auch mal aussehen später. Und für diese Figuren habe ich natürlich dann schnell angefangen, Kostüme zu entwerfen oder auch herzustellen. Das ging dann weiter, dass ich in der Schule, früher nannte man das noch Werkkunde, glaube ich, wir haben wirklich noch gelernt zu häkeln und zu stricken. Und da hatte ich auch wahnsinnigen Bock drauf und habe gestrickt und gehäkelt. Das tat damals jeder Junge und jedes Mädchen, das war alles gleichberechtigt und genderfluid, würde ich mal sagen. Und ja, meine Eltern waren ein bisschen überrascht, wie begeistert ich von diesen Strickarien war. Und um es mal noch weiter fortzuführen, die Überraschung ging weiter. Mein ganzes Jugendzimmer war voll gekleistert mit männlichen Interpreten der Popkultur. Also wo andere weibliche Sängerinnen kleben hatten, waren es bei mir nur Männer. Also Bay City Rollers. Ich habe angefangen zu nähen, glaube ich, mit 14 Jahren. Und mein erstes Kleidungsstück, was ich dann fertig entworfen und genäht habe, war eine Pluderhose. Und ja, damit hat das so angefangen. Und ich habe seit meines Lebens nichts anderes werden oder tun wollen, als mich mit Mode und Design zu beschäftigen.
Erstmal würde mich interessieren, was hast du der Big Jim-Figur da so gebastelt? Irgendwie was für Outfits hatten deine Figuren so an?
Also eigentlich ganz normale Sachen, knackige Jeanshosen, Westen fand ich sehr gut, also Westen ohne Knöpfe, weil die ja so klein waren, die Figuren, konnte man schlecht Knöpfe anbringen. Es war noch relativ rudimentär und Teddy-Plüschjacken, das fand ich auch sehr wichtig, dass die sowas im Winter haben. Das haben wir allerdings immer auf den nackten Oberkörper getragen.
Sollen dann ja auch nicht frieren im Winter.
Nein, absolut.
Ich nehme an, irgendwie familiär gab es ja jetzt niemanden, der in dem Bereich gearbeitet hat. Wie kommt man dann so da rein? Wie hast du dich informiert, welche Studiengänge es da gibt oder welche Ausbildungsplätze es da gibt, um dann da zu arbeiten, um dieses Hobby auch zum Beruf zu machen?
Ich habe einen ganz klassischen Weg genommen. Ich habe angefangen mit den Basics, also von der Schippe, von der Kiepe auf. Das heißt, ich habe eine Schneiderlehre, berufsfertige Lehre gemacht, habe Schnittausbildung gemacht. Also ich könnte dir immer noch sagen, lieber Christopher, ich sehe genau, dein Hemdkragen könnte etwas besser geschnitten sein. Der steht etwas ab. Tut er momentan nicht, aber ich kann dir auf den zweiten Blick sagen, wie dein Jackett besser gefittet werden könnte. Und dann ging es weiter mit Akademie Antwerpen Studium. Das ist die Akademie in Belgien, wo Walter von Beyrendonck, Driesmann Noten, Raf Simons, der jetzt für Prada Miu Miu arbeitet, wo diese ganzen Herren, Damen herkommen, eine tolle Akademie. Ich war der erste Student aus Deutschland, der nach dem ersten Jahr gesagt hat, ich verlasse die Akademie. Also jedes Jahr werden dort im ersten Jahr zumindest 70% aussortiert. Ich gehörte nicht zu den Aussortierten. Aber das System war mir zu strange, weil die sehr darwinistisch unterwegs waren. Man durfte seine Designzeichnungen nicht öffentlich im Unterricht zeigen, weil es könnte ja kopiert werden. Und das fand ich vom Studiengang einfach zu strange und habe dann nach Berlin gewechselt, wo ich dann neben dem Studium schon an Kollektionen für andere Firmen gearbeitet habe.
Das muss aber wahrscheinlich eine schwierige Entscheidung gewesen sein, oder? Wenn man einer der wenigen ist, die nicht ausgesiebt werden, dann ist das ja auch irgendwo prestigeträchtig. Und dann zu sagen, nee, ist doch nichts für mich, da muss man ja auch irgendwie einen starken Charakter haben.
Ja, einen starken Charakter, aber ich war zu dieser Zeit schon mit meiner jetzigen Frau verbunden. Und dann hat man sich auch überlegt, Mensch, will man jetzt sich zweimal, dreimal alle drei Monate sehen? Oder komme ich einfach wieder nach Berlin? Und Berlin hat natürlich auch ein bisschen mehr zu bieten, kulturell aus Antwerpen, muss man einfach mal so sagen. So, da waren das zwei Entscheidungen, die dann dazu geführt haben.
Du hast eben schon das Kulturelle angesprochen. Man sieht ja auch viel, dass du viel am Reisen bist und man hat auch das Gefühl, dass es dich, dass es dir eben sehr inspiriert und für deine Arbeit hilft. Was erfüllt dich so am Reisen?
Ja, das Thema Reisen, also ich meine, der Klassiker ist Inspiration und Neues aufnehmen. Ja, das weiß jeder. Also das muss ich jetzt nicht erklären, wo die Faszination des Reisens herkommt. Für unseren Bereich oder für unsere Kunden, denke ich, gibt es einen Unterschied, wenn man über Reisen spricht. Wir reisen anders als viele Menschen in der Branche, die ich kenne. Die fahren auf eine Messe, sind dann noch vielleicht einen halben Tag oder einen Tag da und hängen einen Tag dran. Wir gehen natürlich auf Messen und gucken uns das alles an, aber wir unterscheiden zwischen einer reinen Messereise, wo man noch ein bisschen Storecheck macht, oder Inspiration Travels. Das heißt, wir gucken uns dann eine Stadt auch mal 5 Tage an. Das heißt, wir nehmen uns die Zeit, sitzen zu bleiben in einem Café, in einer Bar, in einem Club. Wir nehmen uns die Zeit, sich Galerien anzugucken. Wir nehmen uns die Zeit, nicht nur Selfridges, zum Beispiel London, anzugucken, sondern bis ins tiefste Brixton zu gehen und zu sagen, ah, da gibt's noch einen Store, der ist zwar klein, aber der hat diese oder jene Designer, die interessant klingen. Wo gibt es Vintage-Shops und so weiter? Das erfordert Zeit und ist aber meiner Meinung nach existenziell wichtig, weil man dann erstens ein Gefühl für eine Stadt, ob das nun Tokio ist, Bangkok, London, Paris, Berlin, Heidelberg, es ist ganz egal, man braucht Zeit, um einzutauchen. Und meiner Meinung nach wird das oft vernachlässigt. Die Teams gehen dann ja 2 Tage irgendwo hin und das war's dann und gehen nur in Läden und nur in Stores und gucken die nur Schuhe und nur Taschen an. Aber das Drumherum ist wahnsinnig wichtig, das aufzusaugen, neue Ideen, neue Kultur, neue Ausstellungen, neue Künstler in sich aufzunehmen und für die Arbeit zu adaptieren.
Geht es dann auch darum, mal auf die Straße zu gucken, also nicht nur in die Läden, was da ausliegt, sondern auch, was die Leute da wirklich tragen und wie sie es kombinieren und so?
Absolut. Also wir haben oft das Glück, dass wir für Fachmagazine, manchmal auch den Schuhkurier, City Store Trend Pictures machen können. Und da geht es wirklich darum, zu gucken. Und in dem Moment, wo man Menschen fotografiert und sie vor allen Dingen fragt, ob man sie fotografieren darf, das ist ja ein Unterschied, das Smartphone rauszuholen und mal drauf zu klicken in der U-Bahn. In dem Moment, wo ich jemanden frage, can I take a picture? Oh, for what? Für einen Blog oder für den Kurier oder, oh ja, da sind die schüchtern und soll ich das jetzt machen? Aber man kommt ja ins Gespräch. Oh, was hast du denn für tolle Schuhe an? Wow, was haben die denn gekostet? Die Marke kenne ich gar nicht. Und das ist das, was es dann spannend macht. Es ist anstrengend, erfordert Kraft und Zeit, aber das, was dabei rauskommt, ist sehr, sehr, sehr wichtig, die Leute zu beobachten, zu gucken, zu hinterfragen und aufzunehmen.
Gibt es da Unterschiede? Wer ist da am offensten und wer ist ein bisschen schüchterner? Wie muss man erstmal erklären, jetzt so geografisch, global gesehen, in welchen Kulturen muss man ein bisschen mehr erklären, warum er jetzt Fotos von dir machen will oder fragt, welche Schuhe der hat?
Das ist natürlich in Asien, speziell in Japan, am schwierigsten, weil die Menschen dort sehr schüchtern sind. Und hat sich aber zum Glück geändert. Wir haben immer einen Pappkarton dabei, wo auf Japanisch oder in Thailändisch oder in Finnland oder sonst wo drauf steht, was wir sind. I'm a trend journalist from Berlin. I would like to take the picture of you. Und das hilft wahnsinnig. Und dann ein Smiley unten drunter. Dann wissen die schon mal, was es geht. Ah, this is not commercial oder so. Das, wenn die Sprache nicht kennen, gerade Japaner sind wahnsinnig schüchtern. Und wenn sie nicht, ja, sicher sind, wie sie antworten sollen, sagen sie am liebsten gar nichts. Und da hilft so ein Zettel wahnsinnig viel. Es ist schwieriger geworden, weil gerade die jungen Menschen, also Gen Z, die haben wahnsinnige Angst, dass irgendwie was rumgepostet wird. Also mit dem Smartphone ist es ihnen lieb, aber da sehen sie ja das Bild. Aber wenn ich mit einer guten Kamera komme, da habe ich nur so ein kleines Display. Und da haben viele Menschen Angst, dass sie nicht genug drauf aussehen. Das war früher einfacher. Da haben sich die Leute wirklich noch, wow, der kommt hier aus Berlin und will ein Foto von mir machen. Wahnsinn. Aber es geht auch so, dass viele Leute sagen, schick mir das Foto vorher und ich gebe es frei. Das geht dann auch.
Ja, finde ich interessant. Ich hätte eher gedacht, dass man mit der Kamera ein bisschen seriöser wirkt, weil ein Handy hat ja jeder, aber wenn man da schon mal zu einer professionellen Kamera kommt, dann glaubt man einem eher, dass man auch irgendwie ein Journalist ist. Aber finde ich interessant, wie sich sowas auch verändert, dass es nicht mehr so unglaublich ist, wenn jemand da um die Welt reist, um Fotos zu machen, weil das irgendwie auch schon fast normal ist. Letzten Monat warst du auch unterwegs. In welchen Ländern warst du und was hast du denn da für Eindrücke mitgenommen?
Länder waren es leider nicht, aber wir waren wieder mal in Thailand, einer unserer favorisierten Destinationen, wenn ich das mal so sagen darf, weil es noch gut erreichbar ist und im Gegensatz zu den Philippinen man ja doch noch halbwegs gut hinkommt. Und das eine ist, Urlaubsprojekt zu haben, gut, und lonesome on the beach zu sitzen und einfach mal runterzukommen. Einmal pro Jahr sind wir, man glaubt es kaum, fast 3 Wochen im Urlaub. Das machen wir. Viele Menschen haben 4 Wochen Urlaub, manche haben geteilten Urlaub. Wir hauen das immer auf einen Batzen und sagen, da machen wir mal einen Break. Und da waren 6 Tage Bangkok und Bangkok ist meiner Meinung nach neben Tokio, neben Kuala Lumpur, neben New York, neben London. Nein, das ist eine tolle Metropole, muss ich das mal auf der Zunge zergehen lassen. In New York, Central New York City hat 7 Millionen Einwohner, Bangkok hat 11,5. Also da geht schon was, da ist viel Mensch unterwegs, da ist aufstrebende Jugendkultur, die Leute sind fashion-affin, digital-affin. Wahnsinnig tolle Galerien gesehen, die Malls sind atemberaubend und natürlich haben Asiaten oder Thailänder einen anderen Geschmack als wir Europäer. Aber wenn man oft genug da war, dann sieht man auch, welche Trends unter Umständen rüberschwappen könnten. Ich gebe das mal ein Beispiel. Vor 4 Jahren war es durchaus noch üblich, dass in Bangkok junge Menschen 10-Spreiz-Sandalen oder ja einfach gesagt, der normale Konsument wird Flipflops sagen, darf ich ja nicht. Das ist jetzt komplett, es wurde immer weniger, jetzt haben sie nur noch gummigegossene 3D-gedruckte Schuhe an. Also das mit ein paar Löchern drin und das ist eindeutig. Vor 2 Jahren waren es noch Slidern und jetzt sind auch die komplett weg. Es ist wirklich ein geschlossener Gummi-PU-Plastik-Derivat-Ickel-Produkt, wie ich mal sagen würde. Aber das sind so mutantenartig verformte, massive Teile, aber sehr leicht. Also wie ein Glock in PU. Und da scheint jetzt gerade so ein großes Ding zu sein. Und ich denke, das wird auch nach Europa schnappen.
Das finde ich interessant. Bei uns hat man das Gefühl, man sieht das nur so in experimentellen Kontexten, oft dann auch mit irgendwie KI-Prognosen oder so. Und dass es da auch wirklich auf die Straße angekommen ist und dann wahrscheinlich auch bei uns irgendwann diese aus einem Stück 3D gedruckten Schuhe ankommen. Da finde ich interessant, dass man die ja schon sehen kann.
Also gedruckt, eher gegossen, würde ich mal sagen. Gedruckt sind sie nicht, sie sind schon fies aus PU gegossen. So weit sind sie noch nicht. Da gab es vereinzelte, aber ne, also die Plastiksandale als nicht als Sandale gedacht, sondern als Kompaktschuh mit Luftlöchern drin, damit es nicht ganz so fies stinkt.
Gehst du da so überall hin, weil du sagst, dass du ja auch die Kultur erleben willst? Dann gehst du ja nicht nur in Läden, sondern, weiß nicht, gehst du zu Konzerten oder in Clubs oder in Bars? Wo tauchst du so in die Kultur ein?
Am liebsten in Galerien und checke vorher, okay, was ist angesagt, was geht, wo ist eine Gegend, wo die neuesten Groß-, Klein-, Medium-Galerien zu finden sind. Gerne auch in Do-it-yourself-Läden oder Designer-Coworking-Spaces, um da mal reinzugucken, was die so basteln. An die Nähe von Universitäten natürlich, weil dort ja gerade Fashion-Universities, weil man da wahnsinnig viel sehen kann. Bars, die fliegen einen zu oder man kennt sie oder man hat Kontakte, wo gerade was angesagt ist. Dann ist es aber so, dass Clubs und Bars uns dann zum Teil interessieren, uns interessieren oft auch die Local Bars und die Local Clubs. Das heißt, es gibt ob New York oder wo, natürlich gibt es Clubs, wo alle sagen, oh, der ist total angesagt, der ist hip, der ist hot. Kim Kardashian war letzte Woche da. Das sind aber genau die Clubs, wo wir eigentlich nicht gerne hingehen, sondern wir gucken lieber um die Ecke, wo es junge Acts, junge Künstler gibt, die noch nicht überall Millionen CDs und Platten und gestreaming haben, sondern wo das neue Unbekannte sich entwickelt.
Dann frage ich beim nächsten Urlaub dich mal, welchen Club du in der oder der Stadt empfehlen kannst, bevor ich dahin fliege. Du bist ja auch vor allem in oder viel in Südostasien auch unterwegs. Du hast ja auch eben gesagt, dass du, wenn es nicht so schwierig zu erreichen wärst, auch in den Philippinen gerne bist und so. Was macht diese Region denn so aus, dass du über die Faszination fürs Reisen hinaus gerade dahin so gerne fliegst?
Ich kann es gar nicht sagen. Kultur, Offenheit, Menschen, keine Ahnung. Es gibt Menschen, die sind gerne in Afrika oder sowas. Und da gibt es auch tolle Länder, tolle Städte, tolle Hotspots. Aber Asien ist oder war immer schon, ob das China ist, allein wirtschaftlich ein Gigant, ob das Indien, ich sage jetzt mal global gesehen, auch Indien gehört für mich dazu. Das sind gigantische Konsumentenmassen, die extrem wichtig sind. Und das ist, natürlich ist auch Nordamerika, ja, aber da kommt viel Neues. Also ich sage es mal aus Nordamerika, was, ne, also ja, das kennen wir, die Kultur kennen wir. Da gibt es auch neue Trends, natürlich, da muss man hin. Aber ich glaube, dass komplett Asien über einen Kamm geschert, ja, eins der wichtigsten Regionen ist, die wir beobachten sollen. Und das tun ja auch alle, die in unserer Branche tätig sind.
Gibt es denn so eine Stadt oder einen Ort, in dem du dich so richtig wohlfühlst, an dem du dich richtig fallen lassen kannst? So ein ja, Lieblingsort auf der Welt für dich?
Nein, gibt es nicht. Definitiv nicht. Ich lasse mich da gerne fallen, wo ich bin. Also es gibt es nicht das finde ich auch extrem. Ich meine, also wir fahren nie, seltenst bis auf Städte, wir fahren ungernst auf eine Insel oder in einen Stadtteil zurück und sagen, ach, da war es so schön, da fahren wir wieder hin. Das machen wir nicht, weil da fahren wir lieber in ein neues Land und gucken uns das an oder eine neue Stadt, eine neue Insel. So jedes Jahr nach Ibiza, weil es da klasse ist, nee, machen wir nicht.
Du hast ja schon gesagt, du stellst Prognosen auf, was in 2 Jahren Trend sein wird. Wie ermittelt man denn, was in Zukunft getragen wird? Also man kann ja schlecht in die Glaskugel gucken, sondern muss dann wahrscheinlich irgendwie das jetzt beobachten und auf die Zukunft extrapolieren. Oder wie machst du das? Wie sieht die Arbeit aus?
Also zum Glück nicht 2 Jahre im Voraus, sondern es reichen uns auch 1,5. Und
Und mit.
ja, das ist immer so eine Sache mit der Glaskugel. Ja, natürlich ist es nicht die Glaskugel. Es ist eigentlich Analyse, 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 Research, Research, Research. Zurückgucken, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man die Vergangenheit nicht im Kopf hat, kann man auch nicht das Jetzt verstehen und geschweige denn aus dem, was jetzt ist, sehen, ob das Relevanz für die Zukunft haben wird. Also, ich sage jetzt mal so, wir haben Promostil Paris, eine der bekanntesten Forecast-Agenturen. Bei denen haben wir lange gearbeitet. Wir haben lange für WGSN gearbeitet, London, Stylesite, Alice in Global London. Das heißt, wir haben neben unserem Design-Job auch von den wirklich Profis gelernt oder die haben uns angesprochen und haben uns dann da hinein entwickelt, was alles dazugehört, neben Farbgeschichte, das zu beurteilen, kulturell, Politik, all das spielt eine Rolle, wenn man sich über Trends Gedanken macht oder schaut, was geht. Es ist, und ich muss leider auch sagen, Erfahrung, also wenn man die Geschichte von Levi's oder die Shapes nicht so ein bisschen im Kopf hat als Beispiel, da kann man auch nicht sagen, oh, die haben was Neues rausgebracht und kann nicht beurteilen, ist das jetzt wirklich neu oder ist das wieder aufgegossene, ja, Kater Kaffee. Es geht um wirklich recherchieren, saugen, was das Zeug hält, jedes Magazin, was griff und nicht versteckt ist, zu lesen, anzuteasen, Instagram, Webseiten. Und dann immer wieder zu sagen, was ist relevant, welcher Designer ist gerade relevant, warum ist der relevant, welche Kollektion wird gerade von welchen Einkäufern von New York bis Deutschland gehypt oder gesagt, da setzen wir mehr Geld drauf, diese Taschen kaufen wir gerade massiv, welche Schuhe sind gerade ausverkauft und warum, von welcher Marke, wie verändern sich die Preislagen, auch ein interessantes Thema. Also vor 3 Jahren war bei Luisa Via Roma, gab es keinen Designer-Pump unter 500 bis 800 Euro. Und inzwischen finden sich auch sehr, also in Anführungszeichen konsumige Preislagen um die 200 Euro bei Luisa Via Roma. Das ist all das gucken wir uns an und versuchen daraus dann eine Analyse zu erstellen. Natürlich viele Modenschauen, viele Detailfotos, all das, was man halt machen muss. Und Netzwerke, 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 Netzwerke. Bevor wir in so eine Farbdiagnose, Vorhersage, Forecast gehen, tauschen wir uns mit Gerbern aus. Mehr als 9 internationale Gerber, mit denen wir vernetzt sind, mit denen wir sprechen, mit denen wir Bilder austauschen, Farbkarten. Leute aus dem Bereich Couture Design in Paris, mit denen wir vernetzt sind. Also Künstler, Fotografen. Wir sitzen nicht im stillen Kämmerlein und basteln, sondern sprechen mit Experten und tauschen uns aus.
Hast du da ein Beispiel? Vielleicht eine Situation, wo du was prognostiziert hast und du hast so voll den Nagel auf den Kopf getroffen und nach 1,5 Jahren ist auch jeder damit rumgelaufen?
Oh, das ist jetzt echt eine Frage. Ich würde jetzt gerne sofort sagen, das war's. Aber vielleicht, es ist schon, ist ein provokatives Beispiel, da können sich vielleicht noch einige dran erinnern. Die Technautenhose. Ich weiß nicht, die kommt jetzt gerade wieder. Diese weit ausgestellten Reva-Hosen aus so einem Quinkel-Nylon, unten mit einem Gummizug zusammengehalten. So eine Mischung aus Military-Cargo-Pant und funktionaler Surviving-Hose. Und das haben wir in New York gesehen, haben dann nochmal diskutiert, haben das in der Kollektion massiv nach vorne, haben diverseste Farben und Silhouetten um diese, ich sag mal, Technauten-Pant gebastelt. Und das ist erfolgreich durch die Decke gegangen. Und wir haben das auch bei Maharishi in London gesehen und haben alle noch gesagt, nee, das ist viel zu extrem, viel zu, nein, das geht nicht, das sieht hier gruselig aus. Und wir haben gesagt, ja, das sieht für euch gruselig aus. Aber für die Kids in den Clubs sieht das nicht gruselig aus. Es ist funktional. Da passt alles rein in diese insgesamt 8 Taschen, die so eine Hose hatte. Und die Firma, ich sage jetzt nicht, wie sie heißt, eine sehr bekannte deutsche, groß aufgestellte Firma mit über 280 Filialen, die hat sich danach dann irgendwie bedankt. Dass wir gesagt haben, nehmt dieses Produkt rein.
Gab es auch schon mal einen Trend, wo du im Nachhinein gesagt hast, das hat sich irgendwie so gar nicht bewahrheitet?
Davon gibt es immer wieder welche. Und dann kommt immer die Frage, warum gibt es denn hier 3 Farbthemen und warum gibt es denn hier 5 Künstler und 5 Silhouetten? Und da sage ich, ja, genau darum geht's. Es gibt nicht den einen und es gibt auch Dinge, wo man sagt, aktuell sehe ich da einen total starken Drive hin. Das ist aber dann in einem Dreivierteljahr unter Umständen manchmal geht es nach unten. Und wenn man mich in einem halben Jahr nach einer Präsentation fragt, hey Martin, wie siehst du das denn jetzt? Würde ich natürlich auch was anderes sagen. Mode lebt immer von dem Jetzt-Zeitpunkt und jeder Produktmanager weiß das. In dem Moment, wo er die Kollektion fertig hat und den Vertrieb auf den Tisch stellt, in 2 Monaten wird man wahrscheinlich ein anderes Modell noch dazu genommen haben. Das ist einfach so.
Man redet ja oft darüber, dass es früher immer so den einen klaren Trend gab. In dem einen Jahr haben alle Karottenhosen getragen, in dem Jahr haben alle Jeansjacken getragen. Und jetzt ist es ja alles so ein bisschen diverser. Es ist so ein bisschen die gesellschaftliche, das gesellschaftliche Ideal, dass jeder tragen kann, was er will. Siehst du das denn so, dass es weniger Trends gibt und macht das deine Arbeit schwieriger?
Es gibt nicht weniger Trends, aber es gibt mehr Mikrotrends. Das ist sicherlich eine große Herausforderung. Du weißt das, jeder weiß das, TikTok und so weiter. 3 Wochen lang ist das Thema total heiß und Shein bolzt dann irgendwelche Rüschenröckchen raus. Ja, 2 Monate später ist das Thema hinweg. Das Ultra-Fast-Fashion ist schon brutal. Da verändert sich alle 3 Wochen was, um es mal so zu sagen. Aber wenn man jetzt so die großen Megatrends sich anguckt, die gibt es immer noch. Ein Beispiel vielleicht vom Coachella Musikfestival erklären. Früher gab es 10 Top-Acts und heute gibt es 40 Medium-Acts. Also die sind, ne, die sind nicht top, weil die Konsumenten haben sich total verändert. Es gibt total viele kleine Zwischennischen-Richtungen, die wichtiger werden. Und leider, wenn man jetzt so sagt, ja, ist die Wolkensohle oder so weiter. Es ist sowohl dann das eine als auch das andere. Leider ist die Dichte der Kollektion, die man anbieten muss heutzutage, eher größer geworden als früher. Oder man sagt, was auch ganz richtig ist, man fokussiert sich auf die Stärken seiner Marke und macht nicht, ja, nippt nicht an jedem Mikrotrend mit. Weil das bringt auch keinen Sinn, nur zu nippen. Man sollte ja auch eine Anschrift haben. Und das machen die Firmen, ja, die Produktentwickler. Das ist ganz hervorragend, dass sie sagen, okay, das mag für diese Marke wichtig sein. Für uns spielt das überhaupt keine Rolle. Das ist nicht unsere Kundin, das ist nicht unser Kunde. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man heutzutage beachten muss. Die Ehrlichkeit und die Realness, wie man so schön sagt, zu seinem Produkt und zu seinen Konsumenten.
Okay, das finde ich dann interessant, dass diese Entwicklung dazu führt, dass man auch gar nicht mehr so jeden Trend mitmachen muss, sondern oder vielleicht auch nicht kann, weil man nicht so viel produzieren kann, um jeden Trend irgendwie abzubilden, sondern dass man ein bisschen mehr bei sich bleiben soll. Wir haben jetzt viel über Mode geredet. Was ist denn gerade so dein Lieblingsschuhtyp oder Schuhstyle ganz persönlich?
Ich glaube, das kann man ganz eindeutig sagen, weil wir haben Hochsommer, nähern uns dem Hochsommer. Ich habe als letzten Schuh, Sandale, Hybrid, ein King gekauft und bin total begeistert. Ich liebe nichts mehr als, das ist eine Ausnahme, weil es kein Lederschuh ist, da ist kein Leder dran, das ist aber wenigstens recyceltes und so weiter, zumindest ein Anteil. Ich liebe Lederschuhe und in Loafer am liebsten mit, ja, ausgestanzten Lederstellen. Ich liebe einfach, dass ein Schuh Luft durchlässt. Also das finde ich ganz, ganz toll. Ich weiß, dass Leder saugt und natürlich Atmungs, ja, tolle Eigenschaften. Aber gerade im Sommer finde ich perforiertes Leder oder Ledermesh großartig. Weil ich bin auch nicht der Typ, der jeden Tag in Männersandale durchs Leben läuft, sondern habe schon gerne einen geschlossenen Schuh an, aber dann ja mit Luftigkeit kombiniert. Das ist mein absoluter Favorit, glaube ich, kann ich sagen, im Sommer.
Das war ein schönes Schlusswort und ich glaube, wir haben viel über dich herausgefunden und dich ein bisschen kennenlernen dürfen. Und ich bedanke mich dafür, dass du hier zu Gast warst und für das nette Gespräch.
Ja, ich bedanke mich, lieber Christopher, und danke an den Schuhkurier und ich hoffe, wir sehen uns bald auf einer der nächsten anstehenden Messen oder Events. Alles Liebe und danke.
Da bin ich mir ganz sicher. Dankeschön.